ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er ist der Mann, der mit diesem Song für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten ist.
Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby.
2004 beim ESC in Istanbul war das und es war der Beginn der musikalischen Karriere von Max Mutzke. Max, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
20 Jahre Bühnenjubiläum, das 10. Studioalbum, das übrigens passenderweise auch 20 heißt, aber in lateinischen Buchstaben XX. Und jetzt obendrauf noch ein Buch mit dem Titel »So viel mehr«. Über was von all dem freust du dich am meisten?
Also es gehört für mich irgendwie alles auch zusammen. Ne? Die 20 Jahre jetzt zu wissen, dass man 20 Jahre dabei ist, das macht ja was mit mir und das schon seit längerer Zeit. Also der beste Effekt ist immer, wenn Menschen aus dem Auto steigen mit eigenem Führerschein und sagen, ey, kann ich ein Autogramm haben? Und ich denke, hey, cool, der kennt mich. Und dann sagt er, für meine Mutter, die war damals mit mir schwanger, als du in Istanbul warst. Dann merkt man erstmal, wie lange man eigentlich schon dabei ist. Und das liegt auch daran, wie viele Menschen man kennt. Und deswegen ist das 20-Jährige jetzt mit Album, großer Tour und vor allem eben auch mit dem Buch für mich total logisch gewesen, dass man zu 20 Jahren was ganz Besonderes macht. Ich freue mich auf alles sehr.
So viel mehr, das Buch, das erzählt deine Geschichte. Warum war es dir so wichtig, diese Geschichte aufzuschreiben, damit wir sie alle lesen können?
Man darf jetzt nicht sagen, es ist eine klare Autobiografie, wie man sie kennt, klassisch, wo Ross und Reiter genannt sind und man von vorne bis hinten alles erzählt. Dafür ist, glaube ich, bin ich zu jung. Aber es gibt wahnsinnig viele ganz schöne und sicher auch ergreifende Momente in meiner Kindheit und vor allem auch jetzt, die es mir wert waren. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass das Image, was ich irgendwie in den ersten Wochen in meiner Karriere geschaffen habe, was so sich penetrant hält, dass ich sehr ein sehr ausgeglichener, vernünftiger, junger und schüchterner Mann sei. Das hat meinem Umfeld einen Lachanfall beschert, an dem sie fast alle erstickt wären, weil es einfach so weit weg von meinem normalen Wesen war. Und das fand ich auch ganz spannend, einfach den Menschen, die es interessiert, vielleicht zu sagen, wenn man das liest, ach krass, so ist der eigentlich drauf. Und das macht er eigentlich. Und das hat ihn so geprägt. Und da gibt es sowohl die schweren Momente wie die Alkoholsucht meiner Mutter, aber auch zum Beispiel die Privatinsolvenz meiner Familie, die uns total von unserem Lebensstandard wegkatapultiert hat. Aber es gibt eben halt auch diese Bullerbü-Kindheit im Schwarzwald. Und das war eine sehr spannende Gemengelage.
So viel mehr, so heißt das Buch von Max Mutzke, von dem es nachher noch 3 Exemplare zu gewinnen gibt. Und ein paar Geschichten daraus, die hören wir heute hier im HR1 Talk, Max, und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Krenkingen ist eine Ortschaft im Südschwarzwald in der Region Hochrhein mit gerade mal rund 260 Einwohnern. Was bedeutet, dass da vermutlich jeder jeden kennt? Und es ist der Ort, in dem Max Mutzke aufgewachsen ist. Max, du bist ein echtes Dorfkind. Kannst du denn auch echt Schwäbisch schwätzen?
Natürlich, aber Schwäbisch kann ich deswegen, weil meine Mutter Schwäbin ist. Ah. Deswegen kann ich das auch schwätzen, das ist kein Problem.
Ah, das ist Bade, oder?
Ja, aber wir sind Alemannen.
Oh.
Die Alemannen sind die richtig coolen.
Okay.
Weil die haben keinen Singen sagen. Also es gibt ja auch dann das badische Alemannisch und so weiter, aber es gibt eben das Alemannisch, was wir sprechen. Und das ist sehr, sehr monoton und cool. Und ich natürlich spreche das. Ich bin ja da aufgewachsen, geboren. Habe grundsätzlich mit allen Dialekten eine totale Freundschaft. Also gibt ja Menschen, die mögen Dialekte nicht so immer. Das Schwäbische und das Sächsische wird ja immer so belächelt. Aber ich liebe alle Dialekte, muss ich sagen. Ich finde das einen totalen Mehrwert unserer Gesellschaft.
Okay, mal einen typischen Satz auf Alemannisch.
Ja, aber den wirst du nicht verstehen. Ich sage ihn trotzdem, okay?
Ja.
Wenn der Anker gut schnitt, lädt den Dreck in der Heide, ist auch blöd.
Ja.
Oder? Hast du doch wahrscheinlich immer schon gedacht.
Genau, genau so. Kannst du einmal übersetzen?
Ja, natürlich. Also es ist ganz schwierig, weil es die Vokabeln, das ist eben das Tolle an Dialekten, es gibt ja ganz eigene Vokabeln, ne, teilweise, die in keiner anderen Sprache noch nur so ähnlich klingen. Wenn de, also wenn die in dem Fall, wenn de Anker, Gurz, Schnitte. So, 3 Worte. Anke ist Butter, Gurz ist Marmelade und Schnitte ist das Brot. Also wenn das Marmeladebrot, Buttermarmeladebrot, lädt's in Dreck in der Heid. Also falsch rum in den Dreck fällt. Dann ist es halt auch blöd.
Also das ist Murphys Gesetz im Prinzip auf Alemannisch.
Ganz, das ist Murphys Gesetz auf Alemannisch. Eigentlich kommt das Murphys Gesetz aus dem Alemannischen.
Genau so. Und sag mal, Unimog fahren, also diese schwere Zug- und Arbeitsmaschine für die Landwirtschaft, mit der du Autofahren gelernt hast in sehr jungen Jahren.
Das ist natürlich mein absolutes Traumfahrzeug gewesen, immer schon. Und es ist immer noch nach wie vor, das ist so ein Fahrzeug, wie du sagst, eben ein Gelände-Allradfahrzeug, aber der ganz besonderen Art. Es gibt kaum Fahrzeuge, die so bewegungsfähig im Gelände sind wie ein Unimog. Es liegt an verschiedenen Bauteilen, die der hat, was kein anderes Fahrzeug hat. Das ist ja auch egal, aber ich habe damit gelernt zu fahren. Und das ist ein Fahrzeug aus dem Baujahr 64 und dann lernt man halt alles. Ne? Der hat eine Seilwinde dran. Ich habe gelernt, wie man durchs Gelände fährt, wie man sich mit der Seilwinde rauszieht, wie man Bäume damit rauszieht und nach Hause schleppt und eben Zwischengaskuppeln und Schalten und so. Das ist halt einfach, war ganz schön. Und es war mein zweites Kinderzimmer, muss ich sagen. Ich war so viel, seit ich 11 Jahre alt bin, in diesem Ding drin, dass ich da hätte fast festwachsen können.
Wie wichtig ist diese Schwarzwaldheimat für dich heute?
Ganz wichtig. Es ist so, dass ja meine Kinder alle mit mir auch im Schwarzwald leben und dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, Kränking, war ein ganz, ganz besonderes Dorf. Das gibt's ja immer noch, logischerweise. Ich lebe nicht mehr in dem Dorf, zwei meiner Brüder aber schon. Und sie haben sich da jeweils ein Bauernhaus, sind die dran gekommen und haben das wahnsinnig schön umgebaut. Wir sind also noch ganz viel in dem Dorf. Ich wohne mittlerweile in einem Dorf, das hat nur 40 Einwohner.
Oh.
Und ist ein Sackgassenörtchen mitten in den Bergen auf 1000 Meter. Und da kennt natürlich auch jeder jeden. Und das ist etwas, was viele meiner Freunde, die aus Städten kommen, nicht so richtig nachvollziehen können. Mhm. Die mich auch oft fragen, hey, ist es nicht blöd, wenn jeder weiß, wer du bist, wo du herkommst, wo du dieses Wochenende warst.
Und wann du nach Hause gekommen bist.
Und so, ja, wenn du nachts nach Hause kommst, sagt jeder am nächsten Morgen, Max, ich habe gehört, du bist um 4 Uhr nach Hause gekommen.
Was war da los?
Genau, warum kommst du so spät und so? Und dann sage ich immer, nee, ich finde das ganz schön. Das ist so eine Art von Gemeinschaft und Gesellschaft, die sehr eng aneinander ist. Jeder kennt jeden und natürlich mag nicht jeder jeden. Das wäre ja auch übertrieben, aber doch die allermeisten unterstützen sich sehr und so geht's mir auch. Zu jedem Problem, was ich habe, ganz egal was es ist, kann ich immer irgendjemand anrufen. Den Thomas, den Dieter und so weiter. Und die kommen dann und helfen mir und bringen Leute mit und so. Und ich sage immer, das ist ein soziales Netz, in dem ich aufgefangen bin. Das ist so eng verwoben und so eng. Egal wie tief ich falle, ich würde immer in diesem Netz irgendwo hängen bleiben. Und das habe ich auch schon am eigenen Leib erfahren dürfen.
Max Mutzke, heute hier im hr1 Talk und jetzt gibt's Wunschmusik für dich aus deinem neuen Album 20. Ein Song, der geografisch ziemlich weit weg ist vom Schwarzwald, California Spider. Walking on a tightrope. Ein altes Pfarrhaus im ländlichen Schwarzwald-Idyll, der Vater Arzt, die Mutter Schauspielerin, die 6 Kinder, ein bunter, fröhlicher Haufen und drumrum Familie, Freunde und Nachbarn, die alle gut zusammenhalten. Ein Leben, um das sicher viele Max Mutzke beneiden würden, aber, so schreibt er in seinem neuen Buch, so viel mehr. Hinter den Kulissen ist es dann manchmal doch eine ganz andere Geschichte, Max. Deine Kindheit, die war nicht nur eben dieses Schwarzwald-Bullabü, sondern es gab auch die harten Zeiten, als nämlich das Geld knapp wurde und ihr in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten seid und plötzlich sehr, sehr sparsam leben musstet und fast euer Haus verloren hättet. Wie war das damals für dich?
Das war die schlimmste Zeit. Also wenn ich ein Trauma in meinem Leben habe, wo ich wirklich sage, das ist das Erste, was mir einfällt, meiner tiefen seelischen Risse, dann ist es diese Privatinsolvenz. Und wir haben das Haus letztendlich auch wirklich verloren. Also das war nur...
Aber später,
es,
ne?
Ja, später, ganz genau. Es hat dann 10 Jahre gedauert, bis es weg war. Aber wir waren in den jungen, bunten Jahren mit ganz viel Flausen im Kopf. Und dieses Haus, in dem wir lebten, hat eine ganz große Geschichte in unserem Leben, weil da eben ganz viele Zimmer waren, weil es ein Pfarrhaus war, weil es mit Alpensicht am Südhang stand, am letzten Südhang des Schwarzwaldes, in einem wunderschönen Dorf, die uns alle sehr wohlgesonnen waren, mit all unseren engsten Freunden, mit unseren Dorffreunden, ne? Die Freunde, die man jeden Tag sieht und mit denen man jeden Tag Blödsinn macht, aber auch der Proberaum mit Alpensicht, der uns meine ganze Entfaltung möglich gemacht hat. Die Werkstatt. Ich war ja ganz, ganz viel in der Werkstatt, habe selber auch eine Werkstatt mit vielen Maschinen, weil ich sehr gerne so handwerkliche Dinge tue. War auch zeitweise ein Berufswunsch von mir und so weiter. Dass man ums Haus rumgehen kann, dass man einen großen Garten hat, dass man sehr viele Freunde einladen kann, weil es unendlich viele Matratzenlager und Betten bei uns gab in diesem alten Pfarrhaus. Das alles war eine Freiheit, die mir bewusst war ganz früh, dass die besonders ist. Denn Viele meiner Freunde in der Schule hatten ja Stadtwohnungen zum Beispiel. Und wenn ich die besucht habe, dann dachte ich immer, heute denke ich anders, das muss ich an der Stelle sagen, aber als privilegiertes, junges, kleines Kind dachte ich immer, oh Gott, das ist ja wie ein Gefängnis. Man muss leise die Tür zumachen, man darf abends nicht mehr laut Fernseh schauen oder Musik hören. Von machen war gar keine Rede. Voll enge Zimmer und viel zu wenig Fenster und gar keine Aussicht. Man guckt auf die nächste Fassade. Und das war für mich eine Horrorvorstellung, so zu leben. Und das drohte uns. Mein Vater rief uns irgendwann alle zusammen und sagte, hey Kinder, kommt mal zusammen. Und dann sind wir in diese alte Wohnküche mit dem großen, runden Tisch, dessen einziger Fuß eine große Baumwurzel war, die mein Opa ein paar Jahre zuvor mit Schwarzpulver aus dem Boden gesprengt hatte. Ja. Und dann saßen wir da und standen in dieser Küche, in dieser Bauernküche, die wunderschön war. Und dann sagte mein Vater, wir müssen wahrscheinlich alles verkaufen. Ich habe überhaupt kein Geld mehr und ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Und dann hat er uns eben erklärt, was das bedeutet. Wir waren klein, was eine Privatinsolvenz bedeuten würde. Damals hörte ich das Wort als allererstes in meinem Leben. Und dann eben halt so sagen, wir werden vielleicht nur für das nötigste Geld haben, werden alles verlieren. Unser Wohnmobil, vielleicht den Unimog, das war für mich das Allerschlimmste, den Proberaum und so weiter. Und das fand ich ganz krass, das fand ich ganz, ganz krass, weil ich Angst hatte, dass ich das Leben eintauschen muss, eben in ein Leben, das ich mir einfach niemals vorstellen könnte und wo mir andere Kinder leid getan haben, dass sie nicht auch so leben dürfen wie ich. Im Nachhinein schreibe ich auch in dem Buch, schäme ich mich eigentlich dafür, dass man diesen Wohlstand, den wir hatten, als so selbstverständlich genommen hat und auch, dass wir ein Recht darauf hätten.
Ja, aber du hast es nicht anders gekannt.
Ich kannte es einfach nicht anders. Das ist das Ding und das hat mich unglaublich verunsichert und das hat 10 Jahre gedauert, bis es dann wirklich so weit kam. Es gab immer Verhandlungen und so weiter zwischen der Bank, dem Finanzamt und so weiter. Und wir haben uns nie getraut zu fragen, wo wir gerade stehen, weil wir immer Angst hatten, ja, übrigens, nächsten Monat ist es soweit. Das war eine schreckliche, schreckliche Zeit und macht ganz viel mit mir heute auch noch. Also wie ich heute mit Geld umgehe, wie ich meine eigene Sicherheit, das Leben meiner Kinder schützen will, damit sie dieses Gefühl des, es stimmt ja nicht, wenn ich sage obdachlos werdens, aber für mich hat sich das so angefühlt, dass sie dieses Gefühl niemals erleiden müssen. Das, also ich will sozusagen meine Kindheit eine 2.0 draus machen und meinen Kindern ermöglichen. Und dazu gehört eben so eine ganz große Vorsicht. Also, dass man eben halt auch keine finanziellen Spränzchen macht, dass man sich keine Sportwagen kauft, weil man jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdient hat und so. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig und gehe auch überhaupt kein Risiko ein, was das angeht.
Max Mutzke, heute bei uns zu Gast. Und über seinen Weg zur Musik reden wir gleich hier im hr1 Talk. Mit Marion Kucheni und dem Musiker und Sänger Max Mutzke, der ein absoluter Frühaufsteher ist. Max, wann klingelt bei dir morgens in der Regel der Wecker?
Wenn ich meine Kinder bei mir zu Hause sind, wir leben ja in einer Patchwork-Situation, aber wenn ich im Schwarzwald bin, dann sind sie immer bei mir, dann stehe ich um 5.30 Uhr auf. Und das ist eine Uhrzeit, die mir auch schon aus meinen jüngsten Kinderjahren total bekannt ist.
Und wann gehst du normalerweise dann schlafen?
Super gerne schon gegen 9 Uhr abends. Also das ist für mich voll eine wunderschöne Uhrzeit, ins Bett zu gehen. Ich liebe es, mit meinen Kindern zusammen ins Bett zu gehen.
Wie machst du das bei Konzerten?
Das ist natürlich mein Arbeitsalltag. Und dann ist das Aufstehen und das ins Bett gehen natürlich dreht sich dann. Also ich habe auch das Gefühl, ich lebe ständig in irgendeinem Jetlag. Konzerte gehen um 8 los, enden um kurz nach 10, bis man geduscht, umgezogen. Im Hotel ist es meistens Mitternacht. Nach ganz vielen Konzerten fahre ich wirklich nach Hause, um meine Familie zu sehen, wenn es logistisch irgendwie Sinn macht. Da sitze ich auch mal gerne, damit ich den Sonntagmorgen mit den Frühstücken kann, auch für 500, 600 Kilometer nach einer Show am Samstag im Auto, komme morgens um 4 an. Dann dreht sich das natürlich. Dann stehe ich aber trotzdem nicht zu spät auf. Ich möchte ja den Tag nicht verschlafen. Das ist aber etwas, was mir ganz leicht fällt. Und es gibt ja dann andere Momente, wo ich auch mal an einem Morgen, wo die Kinder nicht bei mir sind, einfach ausschlafe. Und dann kann es wirklich sein, ich wache um 10 Uhr auf und denke, krass.
Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik, Rio Reiser für immer und dich aus der Zeit übrigens, in der man auf Konzerten noch keine Handys geschwenkt hat, sondern Feuerzeuge und Wunderkerzen.
Ich liebe diesen Song.
So schöner Song.
Ah, unglaublich.
Für immer und dich.
Ich rede für dich, schweig für dich, ich gehe ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Für dich und immer für dich. Für immer und dich.
Angefangen hat alles mit dem Schlagzeug. Und damit er das auch ordentlich lernt, haben ihn seine Eltern in der nächstgelegenen Musikschule zum Unterricht angemeldet. Max Mutzke, heute hier bei uns im hr1 Talk. Aber diese Aktion war ein Flop. Warum?
Ich war einfach für viele Institutionen nicht gemacht, wie das weitere Leben noch quasi mir klar gemacht hat. Und so war es da auch. Das war ein traditioneller Musikunterricht, den ich auch keinem Kind empfehlen würde, muss ich auch dazu sagen. Weil ich habe schon als Kind, auch wenn ich das Wort sexy nicht kannte, längst kapiert, was das in der Musik bedeutet, wenn man mit Leidenschaft und Hingabe Musik macht. Und dann kam ich in diesen Unterricht. Das war dann Gruppenunterricht mit ganz anständigen Kindern und dem Max. Und da musste man sich in einem Kreis hinsetzen und auf der kleinen Trommel, die beim Schlagzeug Snare heißt, sollte man erstmal die Übungen machen. Ich habe mich dann immer aus diesem Stuhlkreis rausgeschlichen und habe es geschafft.
Während der Stunde.
Okay. Weil der natürlich auch mit den anderen gearbeitet hat, mit den Kindern, die ganz brav ihre Übungen gemacht haben. Und ich bin immer wieder weggeschlichen und habe mich hinter ein Schlagzeug gesetzt, das ich noch nie gesehen hatte, denn das war aus Plexiglas und durchsichtig. Und habe ich mich da hingesetzt und habe drauf rumgeknallt und habe dann immer so ein paar Sekunden gezeigt, was ich drauf habe, bis der Lehrer komplett ausgerastet ist. Und das war so ein Typ, weißt du, wie man es in einem schlechten Film spielen würde. Und der hatte mich wirklich, der hat dann am Mittag angerufen und hat zu meinem Vater gesagt, es ist eine unzumutbare Situation mit diesem Kind im Unterricht. Er stört die anderen wohlerzogenen Kinder. Und mein Vater hat, während er den Salmon abgegeben hat, gesagt, Idiot. Okay. So, dass der es noch hören konnte und hat dabei aufgelegt, weil er gecheckt hat, okay, das ist nichts für Max. Und dann hat mein Vater die schöne Idee gehabt, einen ganz tollen Schlagzeuglehrer zu fragen, 1:1 Unterricht bei uns zu Hause zu machen, in diesem wunderschönen Proberaum mit Alpensicht.
Und dann hast du es gelernt und du hattest auch eine eigene Band, aber, und das finde ich interessant, dein Herz hat schon in jungen Jahren für Soul und Jazz und Funk geschlagen und nicht so sehr für die damals gängige Popmusik. Das heißt, du warst aber dann bei deinen Altersgenossen so ein bisschen außen vor.
Total. Also ich habe mit 11 meine erste Band gegründet. Ich hatte schon jahrelang Schlagzeug gespielt. Ich habe in der ersten Band auch gleich angefangen zu singen. Und das war natürlich auch immer ein Hingucker für die Menschen, die im Publikum standen. Ich durfte meine ersten Auftritte auch schon in dem Alter dann spielen. Ich habe das wahnsinnig geliebt von der ersten Sekunde an. Und obwohl ich so viel Musik gemacht habe, galt ich in der Klasse immer als jemand, der gar keine Ahnung von Musik hat. Weil die wussten nicht, was ich mache. Die wussten nicht, was ich höre. Die kannten nicht Herbie Hancock, Miles Davis oder Joe Cocker oder James Brown oder so. Nicht wirklich. Und ich konnte nicht mitreden, wenn die über Boy- und Girl-Groups geredet, vor allem geschwärmt haben, weil ich diese Musik nicht verstanden habe. Und ich glaube auch heute, Musik ist eine Sprache. Und wenn ich mit dieser Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, die spreche ich. Und das war eben alles, was wir heute so als Black Music einordnen würden. Mhm. R&B, Soul, Blues, Funk, Jazz und so weiter. Und das war meine Sprache. Das hört aber im Schwarzwald, also Black Forest heißt nicht Black Music.
Ganz
genau. Und da hört man andere Musik. Und auch ein Grund, warum ich so wahnsinnig dankbar bin für Einflüsse von außen. Also, dass wir in einem Land leben, wo so bunt ist und wir das alles so mitnehmen dürfen, weil wir da so sehr davon profitieren. Und so habe ich bei der Musik davon profitiert. Aber ich habe eben, wir haben kein Radio zu Hause gehört. Ich wusste nicht, was die Charts sind. Ich kannte den Grand Prix auch nicht vor meiner Teilnahme. All das war keine Welt für mich, die ich jemals betreten hatte. Und so ist es auch heute noch. Ich spreche nur diese Sprache, diese R&B-Soul-Sprache. Da gibt es Einflüsse mal von Rock, mal von Pop, mal von Jazz und so. Aber eigentlich ist es nur, was ich immer spreche und wofür mein Herz schlägt.
Max Mutzke, heute hier in HR1. Vom Schwarzwald ins Rheinland sind es rund 6 Stunden Autofahrt, aber diese Strecke hat Max Mutzke auf sich genommen, mehrmals sogar, um an der Castingshow Stefan sucht den Super Grand Prix Star teilzunehmen. Die Show war Teil der Sendung TV Total von Stefan Raab, der damit einen Kandidaten für den Vorentscheid des Eurovision Song Contests gesucht hat. Max Mutzke war damals 22 Jahre alt, er stand kurz vor dem Abitur und hatte eigentlich gar keine Lust auf Castingshows. Max, warum bist du dann trotzdem nach Düsseldorf gefahren?
Weil mich der liebe Matthias, ein sehr enger Freund von mir, überredet hat. Beziehungsweise, man muss es anders ausdrücken, hat mich verarscht. Weil ich habe zu einer Zeit Musik gemacht, als es schon Castingshows gab. Also ich habe vorher schon angefangen, aber es gab dann irgendwann Popstars und eben Deutschland sucht den Superstar. Und das ist so eine Art von Shows gewesen, die mich alles andere als angeturnt hat. Im Gegenteil, das war so die Antithese meines Verständnisses für Musik. Also ich fand es auch so unglaublich menschenverachtend, wie man mit einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgegangen ist, dass man so ganz arg auch die Menschen gezeigt hat, die sich beschämt haben, ohne es zu merken und die man die so furchtbar durch den Dreck gezogen hat. Und ich wollte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das war mir total suspekt. Und dann hat Stefan Raab aber diese Castingshow, seine allererste gemacht, SSDSGPS, genau, Stefan sucht den Super Grand Prix Star, als Gegenmaßnahme zu diesen ganzen anderen Castingshows, die eben in den Kreisen der Musikerinnen und Musiker, also der wahren Künstlerinnen und Künstler auch keinen guten Ruf hatten. Ne? Und der Matthias hatte mich angerufen und meinte eben, ich soll da doch unbedingt mal mitmachen, weil ich hörte das schon seit Jahren. Jahrelang versuchten mich alle Menschen zu überreden, endlich bei einer Castingshow mitzumachen. Immer mit den Sätzen, du musst ja nicht gewinnen, aber die Leute müssen mitbekommen, dass es dich gibt und dann sieht das jemand und dann rufen die dich an und dann kann was losgehen und so. Und wie gesagt, ich hatte da aber so eine klare Einstellung und dann aber eben der Anruf von Matthias, der dann sagte, hast du es mitbekommen, der Stefan macht eine Castingshow und man muss sagen, zu der Zeit war TV Total einfach das, was alle gesehen haben. Es gab kein YouTube, kein Instagram, kein TikTok, die ganzen Social Media, es gab keine Smartphones. Man hat abends Fernsehen geschaut, wenn man das gemacht hat und dann hat man TV Total gesehen. Das war so der coolste Platz, so, ne, abends was zu gucken für viele Menschen. Und ich wollte es aber trotzdem nicht machen. Und dann hatte der Matthias gesagt, oh nee, scheiße, jetzt kriege ich total Ärger. Ich habe dich angemeldet und ich musste meine Kontaktdaten angeben. Und wenn du nicht kommst, dann werde ich in Regress gezogen. Und ich so als naiver Mensch, der ich doch oft war, auch in dem Alter vor allem, so herrlich unreflektiert, habe ihm das abgekauft und habe dann ihm zuliebe gesagt, okay, ich mach's. Gab noch einen zweiten Grund, weil er mir gesagt hat, komm doch am Mittwoch, dann könntest du am Donnerstag, gehen wir dann morgens da rein, am Freitag bist du wieder in der Schule. Und ich habe dann die Schule geschwänzt. Ich habe sie sehr gerne geschwänzt, weil ich Englisch geschrieben hätte. Und ich wusste, ich kriege in diesem Thema 0 Punkte. Und ich kriege aber auch 0 Punkte, wenn ich erst gar nicht ankomme. Und dann habe ich gedacht, dann gebe ich mir die Scham gar nicht, mich da hinzusetzen und nicht zu wissen, was ich da reinschreiben soll. Und habe dann zu Matthias gesagt, ja, okay, wenn du Ärger kriegst und ich sogar Englisch nicht dabei sein muss, um die 0 Punkte persönlich abzuholen, dann fahre ich doch einfach da hoch und komme zu dir. Und das war eigentlich die Hauptmotivation. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat alles sehr, sehr schnell seinen Lauf genommen.
Ja, du kamst ins Recall, hast am Ende das Casting gewonnen und dabei hat dich Stefan als Max vorgestellt, der, wenn er mit 22 noch Schüler ist, mindestens 6-mal sitzen geblieben sein muss. Das war jetzt nicht so richtig nett, es war aber typisch Stefan Raab. Wie hast du ihn damals erlebt?
Als jemand, so wie er halt ist, ne? Also draufhauen, so lieber einen Freund als einen guten Gag verlieren, so in der Art. Aber das immer mit so einem sehr guten Schalk im Nacken. Stefan war mir gegenüber von Anfang an wahnsinnig aufgeschlossen. Sehr, sehr freundschaftlich, sehr fürsorglich, hat sehr auf mich aufgepasst. Also der war schon für mich ein Mentor, der ganz wichtig war. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass mein Karrierestart so begonnen hat.
Max Mutzke, und wenn wir dich schon mal im Talk haben, dann muss es natürlich auch dein ESC-Song sein. Can't wait until tonight.
Just can't wait until tonight, baby. Till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, my lady. For being with you.
Kein Schulweg ohne einen Becher Tee und zwar nicht auf dem Frühstückstisch, sondern auf der Fahrt im Auto. Max Mutzke macht das immer so, denn es ist eines der vielen Rituale in seinem Leben. Max, warum ist der Becher Tee für deine Kinder dann so wichtig?
Ich glaube, dass gerade, also es geht grundsätzlich um Rituale, weil Rituale uns ja einfach einen Rahmen geben, in dem wir uns super gerne bewegen. Und ich rede von Ritualen, die nicht nur mit Weihnachten, Ostern, Geburtstagen zu tun haben, sondern du kannst ja aus jeder Situation Ritual machen. Und das ist nichts Schlechtes. Das hat auch nichts von eingefahren zu tun, sondern es sind so Prozesse im Tag, die wir eh machen. Und ich übersetze Rituale immer mit Zelebrieren von Momenten, die wir ja eh machen müssen. Also ins Bett bringen die Kinder zum Beispiel. Da kann man unglaublich viele Rituale draus machen, die ganz schön sind, die verspielt sind, die viel mit Fantasie zu tun haben. Und so quasi ist auch die Tasse Tee am Morgen. Es ist immer das Gleiche. Man hat morgens einfach den Moment, wo man 5-mal seine Kinder ruft, erst freundlich und irgendwann ruft man so lange unfreundlich, bis sie endlich im Auto sitzen. In unserem Fall muss ich sie zur Schule fahren, weil man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von da, wo wir leben, zu dem Ort, wo sie hin müssen, nicht fahren kann. Das sind so 40 Minuten. Wir schrauben uns dann von 1000 Metern Höhe runter Richtung Rhein, wo die Kinder zur Schule gehen, über unglaublich schöne Straßen. Aber diese Tasse Tee, diesen Becher mit warmem Tee, nicht zu heiß, der im Auto dann auch so einen Geruch gibt, also es riecht dann nach Rooibos-Vanille oder nach Minze oder so, das stößt so viele Sinne an, diese Wärme im Winter. Also ich liebe es, Rituale zu erfinden.
Wir haben auch ein immer wiederkehrendes Ritual hier im HR1 Talk. Das ist unser HR1 Fragebogen und den füllen wir zwei gleich aus. Der Fragebogen hier im HR1 Talk jetzt für Max Mutzke. Max, das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du führst ihn bitte zu Ende. Mein schönstes Privileg als Musiker ist,
jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, geliebt zu werden, mit viel Respekt behandelt zu werden, aber den Respekt auch wieder zurückgeben zu dürfen, wenn Publikum da ist.
Mich bringt's auf die Palme, wenn
Menschen ihre Macht missbrauchen und sich dadurch selbst quasi erheben über die anderen. Das macht mich wahnsinnig.
ein halbes Pfund Butter kostet?
Ich glaube mittlerweile 2 Euro, irgendwie sowas um die knappen 2 Euro rum. Ist ein bisschen weniger?
Nee, ich glaube ein bisschen mehr.
Ist sogar 2,18 Euro, kann das sein? Ich habe lustigerweise gerade im Podcast darüber gehört, die Teuerungen im Lebensmittel. Da wurde der Preis genannt, ich habe es mir nicht gemerkt.
Das nächste Mal beim Einkaufen drauf gucken. Geld bedeutet mir?
In dem Fall sehr viel, weil es darum geht, dass wir einen gewissen Lebensstandard, und da rede ich nicht von großem Luxus, sondern einen gewissen Lebensstandard, der uns einiges ermöglicht. Den Urlaub, das Kino besuchen, mal essen gehen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ist ein ganz großes Privileg. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in diesem Leben stecke, weil ich es auch anders erlebt habe.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass wir sehr, sehr viel aushalten müssen und immer hoffen müssen, dass es genügend Menschen gibt, die sie verteidigen. Dass wir aber in der Demokratie auch eben nicht einfach Dinge, die uns unliebsam sind, verbieten und schließen und so. Ne? Größtes Thema, und da hatte ich es gerade mit gestern mit einem Rechtsanwalt darüber, der sich darum kümmert, das Parteienverbot der AfD zum Beispiel. Und der hat mir ganz ausführlich erzählt, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass sowas nicht einfach gemacht wird, weil die gerade unangenehm sind, sondern dass wir in der Demokratie sehr viel aushalten müssen. Und das muss alles sehr, sehr geprüft und neutral geprüft werden und nicht nur emotional bewertet. Und das, finde ich, ist an der Demokratie etwas ganz, ganz Schwieriges, dass wir das aushalten müssen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Die schönsten Abende, die ich verbringen kann, sind mit Menschen, die ich gar nicht auf dem Zettel habe. Also ich begegne immer wieder Menschen, die ich noch nie getroffen habe, an die ich nie gedacht habe. Und plötzlich trifft man die und verbringt mit denen einen Abend und denkt sich, schöner hätte es nicht sein können. Und gestern hatte ich so einen Abend, wo wir mit der ganzen Familie Freunde zufällig auf der Straße getroffen haben. Und wir blieben von mittags bis spät in die Nacht zusammen. Und das sind die schönsten Abende.
Ruhe ist für mich.
Ruhe kann ich in vielen Momenten empfinden. Aber die schönste Ruhe, die ich habe, ist, nachts von der Autobahn im Schwarzwald anzukommen, nach 400-500 Kilometern Autofahrt, die letzte Dreiviertelstunde nur noch Serpentinen zu fahren, die Tür nachts um 2 Uhr, die Autotür zuzumachen. Wir haben kein Zivilisationslicht, keine Straßen ab im Ort, sternklarer Himmel, kein einziges Geräusch, außer vielleicht ein Kauz oder ein Fuchs. Und das ist für mich die schönste Ruhe.
Ich habe Angst vor.
Eigentlich versuche ich, mir keine Angst zu machen, aus dem Grund, weil vieles von den schlechten Dingen, die das Leben beeinflussen, passieren nur im Kopf, nachweislich. Das Allerwenigste von den schlimmen Gedanken, die man hat, werden irgendwann mal Realität. Aber sie beschäftigen einen so sehr, dass sie einen gefangen nehmen können. Und das finde ich unfair fürs eigene Leben und für die eigene Ruhe. Und deswegen sage ich mir, ich habe keine Angst.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht
ein Karton mit einem Mikrofon von Billy Gibbons. Das ist der noch lebende CC Top Gitarrist und Sänger, der noch mit seinem langen roten Bart allen bekannt ist aus Nashville.
Wow.
Ja, weil ich den kennenlernen durfte. Ich habe in Nashville ein Konzert gespielt und der fand das so geil, dass er mich gefragt hat, ob wir was zusammen machen. Und wir haben uns in Köln nochmal getroffen. Und nach einer Show von ihm saßen wir zu zweit in seinem Nightliner und haben gequatscht. Und am Ende hat er mir ein Mikrofon geschenkt und unterschrieben. Und das steht da in dem Bücherregal.
Und das kann man auch mal ins Bücherregal stellen. Sein Leben in einer Schwarzwälder Großfamilie, seine 4 Kinder mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Nasu, die aus Eritrea stammt, dazu eine große Musiker-Community, die ihn durch seine 20-jährige Karriere begleitet hat. Die Welt von Max Mutzke ist eine sehr vielfältige und sehr, sehr bunte. Max, sind all diese Welten dir eigentlich gleichmäßig vertraut oder hast du dich von manchem inzwischen doch ein bisschen mehr entfernt?
Es gibt durchaus Freundschaften, die nach wie vor genauso viel wert sind, aber wo die Quantität fehlt. Das ist schon so, weil ich habe ein ganz enges, großes Freundschaftsnetz im Schwarzwald und mittlerweile durch die 20 Jahre Beruf mit den ganzen Bandbesetzungen, mit denen wir spielen und Produzentinnen und Kulturschaffenden, mit denen wir arbeiten, ist das schon so, dass man natürlich auch den Freundeskreis enorm erweitert hat und irgendwann fehlt einem die Zeit, alles zu bedienen. Dann nutze ich die Autofahrten dazu, mal zu denken, ach, ich habe schon lange nicht mehr mit Daniel oder mit Johannes telefoniert, den muss ich auch mal wieder anrufen. Das heißt, ich versuche das schon sehr zu pflegen, aber ich versuche sehr viel im Schwarzwald zu sein. Wenn ich eben nicht arbeite, dann ist es mein sofortiger Ort, wo ich hinfahre und dann bin ich sogar jemand, der diese Welten wieder zusammenbringt. Wir haben das große Glück, in einer Familie zu leben, die wirklich jeden Anlass nutzen, sei er noch so nichtig, ein Familienfest rauszufeiern und zu kreieren. Und wir treffen uns mit großer Familie, wo dann eben immer der Anhang dabei ist und eben auch viele Freunde. Treffen wir uns mindestens 5-6 Mal im Jahr, Und dann gibt es ja noch den Stammtisch, den ich ins Leben gerufen habe, um die meine Freunde alle geballt an einem Abend bei mir zu haben. Dann richtig eine riesengroße Platte, dann kommen immer so zwischen 15 und 20 Leute. Und dann gibt es für alle zu essen und für alle was zu trinken. Und dann sitzen wir einfach bis nachts zusammen. Machen wir auch extra unter der Woche, weil die meisten ja auch Familieneltern sind und gerne am Wochenende mit der Familie zusammen sind. Und dann nehmen wir uns einen Tag irgendwann in einem Monat und da verbringen wir viel Zeit. Also ich versuche das schon alles irgendwie zusammenzuhalten.
Und dann klappt es mit dem 9 Uhr ins Bett gehen auch wieder nicht.
Nee, aber das ist ja schön. Da bin ich dann um 9 Uhr morgens im Bett.
Ja, genau. Deine Kinder, die haben afrikanische und deutsche Wurzeln. Das ist einerseits eine ganz große Bereicherung, wie du das in deinem Buch auch beschreibst. Aber andererseits haben wir in unserer Gesellschaft aktuell zunehmend mit Rassismus und Ausgrenzung zu tun. Wie erlebst du das?
Das ist natürlich eine Frage, die ich so ein bisschen weiter erweitern muss, wie ich das erlebe und vor allem, wie das meine Kinder und die NASU erleben. Es ist schon so, dass wir mittlerweile für uns oder ganz früh entdeckt haben, dass das Wort Fremdenhass zutreffender ist in unserem Fall. Auch wenn man denkt, dass auf dem Land da mehr Menschen leben, die vielleicht die AfD wählen. Das mag auch durchaus so sein. Haben wir doch den Vorteil, dass wir eben ganz viele Menschen einfach persönlich kennen und die uns kennen. Und dadurch gibt es nur von fremden Menschen, die man nicht kennt, die man noch nie gesehen hat, wenn überhaupt, ernsthaft, ekelhaft gemeinte rassistische Bemerkungen. Sonst gibt's das nicht. Aber ich habe meine Kinder auch, als ich das Buch geschrieben habe, gefragt. Und sie sagen, ja, aber Papa, so ganz so einfach ist es nicht. Also struktureller Rassismus, das klingt immer so abstrakt. Aber eben Sprüche, Gesten, Anmerkungen und so weiter, die darauf schließen lassen, dass das Gegenüber, auch wenn es das vermeintlich nicht böse meint, dass das Gegenüber noch abgrenzt zwischen dunkler Haut und heller Haut, Kopftuch und Nicht-Kopftuch und so weiter. Das ist schon etwas, was schon täglich irgendwo auftauchen kann. Meine Kinder haben aber haben sehr früh gelernt, damit umzugehen. Sie nehmen das oft nicht persönlich, weil sie manchmal sagen, ich weiß, dass meine Lehrerin das nicht so gemeint hat. Das war halt blöd ausgedrückt und so. Aber sie werden damit konfrontiert und schaffen es aber dann doch, das nicht auf sich zu beziehen. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl dabei, aber so ganz tief in meinen Kindern stecke ich ja dann auch nicht drin, um das so ganz aufs Gramm genau beurteilen zu können.
Max Mutzke, unser Gast heute im HR1 Talk. Mit Marion Kucheni und Max Mutzke, einem Mann, der ein guter und sehr aufgeschlossener Esser ist, Max, weil du grundsätzlich, glaube ich, alles erstmal probierst. Was war das Ausgefallenste, was du je gegessen hast?
Das Ausgefallenste, was ich je gegessen habe und was es ganz gut beschreibt, dass ich schon als ganz kleines Kind wirklich sehr offen war für alles. Meine Mutter ist, glaube ich, die Person, die, also mein Vater ist auch offen und meine Mutter hat das so ganz offensiv gemacht, alles zu essen und zu probieren, was ihr so in den Weg kommt und war da sehr aufgeschlossen. Und wir liefen da im Urlaub in einem Land, ich glaube, es war Frankreich, glaube ich. Es hat auf jeden Fall Strand gehabt und ein Meer und wir waren im Urlaub und da stand einer an der Promenade und hat aus einem Eimer mit Lederhandschuhen Seeigel rausgeholt. Diese Dinger, wo man niemals reinstehen sollte. Und die Dinger hat er einfach, und jetzt wird's brutal, mit einer Machete in der Mitte durchgehackt.
Ja.
Mit einem Hieb. Und dann hat er auf das zuckende Innere Zitrone drauf geträufelt und einen Esslöffel reingesteckt und den Leuten, die vorbeiliefen, das unter die Nase gehalten. Man sollte probieren.
Oh.
Und alle sind so wirklich so, what the fuck, was macht der da? Und meine Mutter so, oh ja, gerne. Und dann hat sie es probiert und ich war, glaube ich, 6 Jahre alt und so, okay, probiere ich auch.
Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik. Beyoncé, Texas Hold'em aus ihrem 2024er Album Cowboy Carter. Das ist im Prinzip ungewöhnlich, weil sie da so als R&B-Frau ihr Country-Herz entdeckt. Wie ist das bei dir?
Ich liebe Country-Musik. Es ist mir ein Rätsel, warum Country in Deutschland, es gibt ja ganz verschiedene. Country ist wie Soul, ein Überbegriff für ganz viele Nuancen in der Musik. Aber ich liebe diese Musik. Ich finde sie wahnsinnig offen und sie hat eben viel Melodie und einen geilen Style. Ich mag einfach diese Musik. Vielleicht erinnert es mich auch an Quentin Tarantino-Filme oder so. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich mag einfach den Style und den Beyoncé da reingebracht hat. Und wir haben ein kleines Baby und es ist auch ganz süß, weil es gibt manchmal Momente, wo das einfach sich nicht beruhigen lässt. Und das einzige Lied, was wirklich 100% funktioniert, ist Texas Hold'em von Beyoncé.
Und das hören wir jetzt. Obwohl er nicht weit von der Schweizer Grenze lebt, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, die paar Kilometer weiter zu ziehen, um auf diese Weise die steuerlichen Vorteile eines anderen Wohnsitzes zu genießen. Max Mutzke ist jemand, der großen Wert auf gesellschaftliche Verantwortung legt und dem es wichtig ist, solidarisch zu sein. Warum ist dir das so wichtig?
Mir ist irgendwann bewusst geworden, dass die Möglichkeiten, die ich hatte, mich zu entfalten, die liegen ja in meinen Eltern, dass sie mir die Möglichkeiten gegeben haben. Aber das ist nicht nur, weil sie meine Eltern sind. Das hat natürlich auch mit Barrieren oder Barrierefreiheiten im Kopf zu tun und außerhalb der Norm zu denken. Aber es hat vor allem damit zu tun, dass meine Eltern ein Leben hatten an einem Ort, der ihnen ermöglicht hat, überhaupt Ressourcen aufzuwenden für die Hobbys der Kinder. Dass meine Eltern eben keine Angst haben mussten, dass sie verhungern, erfrieren, verdursten oder dass uns eine Bombe auf den Kopf fällt. Dass meine Eltern ein ganz diverses Leben leben durften. Also Diversität war bei uns Normalität im Haus. Und das alles hat mich ja zu dem gemacht, wer ich bin. Also ich stehe auf Diversität, ich liebe sie, ich sehe sie als absolut essentiell an in unserer Gesellschaft und so weiter. Und dieses ganze Ding kann nur stattfinden, wenn es einen Raum gibt, der sicher ist. Und der Raum braucht vor allem eine Rechtssicherheit, also es braucht eine Rechtsstaatlichkeit, die uns eben diese Privilegien schenkt. Mir ist es einfach lange, lange bewusst, dass es eben dieses Leben ist und dieses Leben muss unterstützt werden, also diese Strukturen müssen unterstützt werden und das kann ich nur machen, indem ich Steuern bezahle und ich finde es richtig widerlich, wenn Menschen viel Geld verdienen, die aus Deutschland kommen und die Vorstellung, dass man das Geld, was man abgibt an Steuern, dann einem komplett fremden Staat in den Rachen schiebt, der nichts dazu beigetragen hat, dass dieser Mensch da eine Karriere machen konnte. Und da rede ich von Sportlerinnen und Sportlern, von Rennfahrerinnen und Rennfahrern, von Musikerinnen und Musikern und Schauspielerinnen und so weiter, die alle diese Privilegien hier gelebt haben und den Freiraum hier hatten und dann der Gesellschaft nichts davon zurückgeben. Und das finde ich einen ganz widerlichen Gedanken.
Du bist unter anderem auch Botschafter des Deutschen Kindervereins. Haben Kinder in Deutschland die Unterstützung, die sie brauchen?
Überhaupt nicht. Ganz simples Beispiel. Die Rechte der Kinder sind nicht im Grundgesetz verankert. Es fällt alles unter das Familienrecht. Weil aber viele Misshandlungen innerhalb der Familie stattfinden, ist es ganz schwer, die Kinder da zu schützen, weil die Eltern oft eben die quasi in diesen Strukturen geschützt werden. Aber die Kinder eben oft nicht. Und es gibt halt einfach, und das ist mir auch ein ganz riesengroßes Rätsel, wie man grundsätzlich in allem, was das Kindsein in Deutschland verbessern würde, wie man daran sparen kann. Also jetzt im neuen Haushalt, wenn die Kindergrundsicherung gestrichen wird oder um 5 Euro dann das Kindergeld erhöht wird und so. Ich frage mich einfach, warum die Menschen nicht begreifen, dass das Fundament eines Hauses, das muss richtig satt stehen, damit es nicht beim nächsten Regen und Sturm weggespült wird. Und das Fundament unserer Gesellschaft sind die Kinder, sind die Menschen, die nachkommen. Und die brauchen ja eigentlich die beste Ausbildung, Kita-Plätze, die vielen Lehrerinnen und Lehrer und Schulpsychologen, die es braucht, um Kinder eben eine solide und wirklich tolle, warme Ausbildung zu geben und Chancen zu geben. Und es ist halt eben überhaupt nicht die Realität, spiegelt eine ganz andere Wahrheit wider. Wir können einfach als gut verdienende Menschen unsere Kinder sehr viel besser in die Gesellschaft einbringen als Menschen, die am Existenzminimum leben. Und das ist eine ganz nackte, brutale Wahrheit. Und ich verstehe eben nicht, dass das in so Debatten im Bundestag einfach immer jedes Jahr wieder neu diskutiert werden muss, sondern dass man nicht sagt, wir investieren jetzt mal nicht 200 Milliarden nur in die Wirtschaft, sondern vielleicht mal 50 Milliarden nochmal komplett in alle Strukturen für die Kinder.
Max Mutzke, ein gesellschaftlich engagierter Musiker, heute bei uns im hr1 Talk. Sein Leben vergleicht er gerne mit einem Baum, mit Wurzeln in den sozialen Verbindungen bis in seine Kindheit und mit einem Stamm, der seine eigene Familie ist und mit Zweigen und Blättern, die sich aus diesem Beziehungsgeflecht entwickeln und ihn in eine Karriere als Musiker getragen haben, der seinen eigenen Weg geht. Max Mutzke, nach dem ESC gab es das erste Album, das war sehr erfolgreich und weitere Alben, mit denen du dich entwickelt hast, immer wieder neu aufgestellt hast. Wenn dich jemand fragt, was für Musik machst du eigentlich? Was würdest du sagen?
Ich würde immer sagen Soul-Musik und sehe das aber gleich auch so als Phänomen, das wir in Deutschland haben, denn da bin ich selber nicht aufmerksam geworden, sondern wurde ich aufmerksam gemacht von Menschen, die nicht aus Deutschland kommen und die sagen, ey, was ihr wirklich in Deutschland besonders gut oder krass macht, ist so unglaublich in Schubladen alles zu stecken und eben das so zu glauben, dass man so differenzieren muss. Und wenn ich jetzt mehrere Künstler nennen darf, zum Beispiel Prince, Bruno Mars, Beyoncé, James Brown, Stevie Wonder, Etta James, alles Soul-KünstlerInnen, die aber alle komplett unterschiedlich klingen. Und trotzdem ist es Soul. Also ich würde sagen, Soul ist eher ein Überbegriff, wie man, wenn man sagt, ich fahre einen Geländewagen. und nicht zu sagen, welchen Geländewagen man fährt. Da gibt es ja auch sehr viel Verschiedenes. Und so ist Soul-Musik. Aber die Leute verstehen das eben ganz gut. Und Rhythm and Blues, also R&B, Soul, trifft es deswegen auch so gut, weil dieses Wort Seele drin steckt. Und ich finde, diese Musik eben davon geprägt ist, wenn man diese alten Tracy Chapman-Sachen hört und so. Wenn das jetzt auch nicht klassischer Soul ist, aber alles, was mit sehr viel Leidenschaft und Seele gemacht ist, ist meine Musik.
20 Jahre Bühnenjubiläum und ein neues Studioalbum, das insgesamt 10. jetzt. Was für einen Max hören wir da?
Ich habe das Studioalbum jetzt mehrfach angefangen und dann wieder abgebrochen, weil ich gesagt habe, warte mal ganz kurz, ich komme nach 20 Jahren jetzt mit einem Album, das muss anders klingen, es muss fett sein. Und mit fett meine ich nicht groß mit Orchester und Bässen und so, sondern es muss emotional stark sein. Es muss so sein, dass wenn ich von einem Künstler, einer Künstlerin sage, ich höre das Album zum 20-jährigen Jubiläum an, da muss ich sagen, okay, man hört es, diese Person ist irgendwo angekommen, ist sattelfest, geiler Style, ganz eigen. Das war mir ganz wichtig, aber ich wusste nicht, wie ich das hinkriege. Und da brauchte es California Spider, die Geschichte in Kalifornien, die Roadtrips, die wir da gemacht haben im Urlaub, mhm, und diese Musik, die wir die ganze Zeit gehört haben, mit dem Lebensgefühl und dieser Selbstverständlichkeit von Soul- und R&B-Musik, die eben in Amerika stattfindet. Und das brauchte es, um mich nochmal zu resetten und zu sagen, okay, das ist ja wirklich meine Musik, damit bin ich aufgewachsen, dann mache ich jetzt verdammt nochmal genau diese Musik zum 20-Jährigen und habe das, dieses West Coast R&B mit Country-Einflüssen mit nach Deutschland genommenes Gefühl und habe da ein ganzes Album draus gemacht, auch überwiegend mit deutschen Texten.
Und du gehst damit auf Tour?
Unbedingt. Große, große Tour. Wir haben festgestellt, dass mein Publikum es liebt, wenn auch die Locations ganz besonders schön und auch vielleicht schick sind. Und wir spielen dann eben sowas wie im Prinzregentensaal oder in der Leishalle in Hamburg.
Und in Hessen. Oper. Ihr kommt nach Hessen.
Ja, ganz genau. Ja. Und da freue ich mich natürlich total. Lustigerweise, einer meiner Hauptstationen für die Tour ist bei euch, weil ich habe eine ganz, ganz große Base an Zuhörerinnen und Zuhörern bei euch und spiele damit die größten Konzerte, was mich total freut. Viel größer als meine eigenen Heimat.
Hey, und am Ende, lieber Max, unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann alles Mögliche sein. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ist ganz dir überlassen.
Okay. Ein Motto, was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, in diesem doch oft harten und unromantischen Business, man muss nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Wenn man sich's leisten kann, sorgt dafür, dass ihr keines dieser Individuen in eurem Kreis habt, beruflich oder auch privat. Ein einziges reicht, um das ganze Leben auf Kopf zu stellen und unglaublich viel Energie zu ziehen und Selbstbewusstsein zu kosten und so weiter, Zeit vor allem. Und deswegen arbeitet und trefft euch nicht mit Arschlöchern.
Max, es war mir eine Freude.
Mir auch. Eine ganz große, ganz, ganz große Freude. Dankeschön.
Und diesen Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
Tschüss.
hr1.
Genau meins.